Ich bin 40 Jahre alt und nehme schon 4 Medikamente. Warum ich das tue und glaube, dass das Longevity ist, darum geht's in diesem Video. Ich will meine 3 Hacks oder Regeln mit euch teilen, um keine Schulterschmerzen zu bekommen beim Training, was sicherlich viele von euch haben. Ich möchte mit euch 3 Regeln teilen, an die sich meine Frau gehalten hat, um wieder zurückzukommen zu ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit nach der Schwangerschaft. Herzlich willkommen bei Markus Longevity Tagebuch Folge 7. Ich bin einer der Gründer von Longame und dokumentiere hier meine Longevity-Reise und auch ein bisschen die von meiner Frau, weil wir hier ganz vieles zusammen machen. Los geht's mit der Fragestellung, ob es denn immer Medikamente sein müssen oder ob man das nicht auch anders hinbekommt. Ich habe hier einen LinkedIn-Post gemacht, ja, habe darüber gesprochen, dass ich meinen Blutdruck senke mit Medikamenten und habe hier ein paar spannende Kommentare bekommen, die mich aufregen, ja, die aber eine wertvolle Diskussion triggern. Die Blutdruckpille ist doch immer die Notlösung. Warum nicht achtsam sein? Achtsamkeit ist die halbe Miete. Okay, zweimal dasselbe Thema. Es hat immer einen Grund, warum der Blutdruck steigt. Symptome behandeln mit einem Medikament ist das Schlechteste, was man machen kann. Ein Medikament kann zwar den Blutdruck senken, aber denn wenn Schlaf fehlt, der Stress dauerhaft hoch ist, keine Regeneration stattfindet, ist der Körper ständig im On-Modus. Bin gerade raus. Was für ein Schwachsinn. Medikamente sollten die nehmen, die sie brauchen. Und so weiter. Ich finde, da steckt eine sehr falsche Denke dahinter und es wäre grob fahrlässig mir selber gegenüber, wenn ich meinen Blutdruck nicht senken würde. Ich möchte euch erklären, warum und dann auch noch ganz kurz die 3 anderen Medikamente, die ich nehme und warum ich das auch für sinnvoll halte oder was man davon sicherlich auch diskutieren kann. Blutdruck ist für mich eine eindeutige Sache. Bei mir ist der Blutdruck normalerweise bei 130 bis 135 systolisch. Und wir wissen, dass ab 115 das Risiko steigt. Schon 20 höher, also wo ich ungefähr bin, verdoppelt sich das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Das ist also schon mal überhaupt nicht gut. Dann wissen wir, dass ich Verkalkungen im Herz bereits habe durch einen hohen LPA-Wert, also eine Veranlagung dazu. Wir haben auch reingeguckt in mein Herz und da sind schon Verkalkungen, was wahrscheinlich dazu führt, dass es noch viel schlechter ist, wenn ich mit hohem Blutdruck rumlaufe. Ich habe also einen sehr hohen Nutzen davon, wenn ich meinen Blutdruck runterbekomme. Das ist, glaube ich, klar. Was habe ich für einen potenziellen Schaden? Ich nehme folgendes Medikament. Gucken hier einmal ins Long Game Dashboard. Da gibt es auch so ein Tagebuch. Ja. Ich habe angefangen mit Canesartan 4 Milligramm morgens einmal zu nehmen im Juli 2025. Ja, also ein bisschen mehr als ein Jahr ist das jetzt her. Welchen Schaden kann dieses Medikament verursachen? Es kann Kaliumwert erhöhen, es kann Nierenwerte verschlechtern. Das muss man sich regelmäßig angucken. Machen wir auch das? Selbstverständlich machen wir das. Ich nehme mal regelmäßig Blut und wir gucken natürlich an, was es tut. Wir sehen jetzt beispielhaft hier, mein Kalium hat sich exakt quasi gar nicht verändert. Zwischen 2025 und jetzt 2026 im April, das letzte Mal gemessen, wunderbar im Referenzbereich. Aber das ist eine Aufgabe, das muss man tun, aber das kann ich tun. Und darauf hat es offensichtlich bei mir keine negativen Auswirkungen. Also ist es vollkommen okay, dass ich das Medikament nehme. Wir müssen noch andere Dinge klären. Nierenwerte gucken wir auch regelmäßig an. Dann ist es die Frage, gibt es langfristig bekannte Auswirkungen, wenn man das macht? Langfristig ist es sehr sicher und gut verträglich. Das weiß man und das Medikament gibt es schon lange. Und die Medikamentenklasse und die Art von Medikamenten setzt man schon lange ein. Ich lese vor, keine bekannten kumulativen Organschäden durch den Workshop selbst. Im Gegenteil, langfristig eher organschützend. Und es gibt auch keinen Wirkverlust im klassischen Sinne, dass man quasi immer noch mehr irgendwie draufwerfen müsste. Ich nehme das Medikament, habe dann ja auch eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, habe ich euch hier schon gezeigt, habe ich mehrfach gemacht. Mein Blutdruck ist jetzt tatsächlich dann eher im Bereich von 115. Also ich habe die Benefits, die ich wirklich davon trage. Und trotzdem gilt, und da gebe ich auch den Kommentierern hier erstmal grundsätzlich recht, immer Lebensstil sicherstellen und dann ist das Medikament. Und ich glaube, ich bin, okay, bin ich perfekt? Nein. Aber ich glaube, ich bin okay. Ich treibe jeden Tag Sport, fast jeden Tag Sport. Ich ernähre mich gut, ich würde sagen zu 90-95% der Zeit wirklich gut, zumindest das, was ich für gut halte. Ich schlafe trotz Baby ziemlich gut, auch jetzt gerade, auch davor. Ich priorisiere meinen Schlaf, gehe rechtzeitig ins Bett und bekomme typischerweise 7-8 Stunden Zeit im Bett und echten Schlaf ab. Ein Stress ist, würde ich sagen, auch im Griff. Also klar, ich bin Unternehmer und habe viel zu tun. Aber ich habe eher, eigentlich mache so, dass ich einen Halbtagsjob mache, halbtags dann mit der Familie. Das fühlt sich schon relativ ausgeglichen an. Und jetzt möchte ich unbedingt hinzufügen, es ist fernab der Lebensrealität. Wenn man Leuten sagt, naja, du musst halt deinen Stress reduzieren, dass dein Blutdruck runtergeht. Was passiert in Wirklichkeit? Ja, ich habe mich auch viel mit Markus drüber unterhalten, der natürlich Patienten hat und viele begleitet auf diesem Weg, der auch sagt, ey, die laufen teilweise halt auf Hochtouren im Job. Was ist denn realistisch, was passiert? Glaubt ihr, die kündigen morgen ihren Job? Oder die sind in der Lage, sich selber in kurzer Zeit so umzubauen, dass sie keinen Stress mehr haben und einen gemütlichen Alltag haben, da sollte man unbedingt dran arbeiten. Und achtsam sein, vollkommen einig, und Ruhe in seinen Alltag bringen, soweit man das kann. Aber wir alle wollen durchs Leben gehen, Dinge leisten, auch nach vorne gehen, und wir werden es nicht ganz loswerden. Was ist denn jetzt besser? Dass ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre, wo wir wissen, dass dieser Effekt sehr, sehr schlimm ist, ja, also ein 80-Jähriger, der mal 2 Tage einen hohen Blutdruck hat, geschenkt, aber über 10, 20, 30 Jahre kumuliert immer einen höheren Blutdruck haben, das ist wirklich schädlich. Wollen wir das akzeptieren, wenn wir in der Lebensrealität eben gerade vielleicht unseren Stress auch nur halb reduziert kriegen, würde ich sagen, nein. Vor allem, wenn wir bei allen anderen Abwägungen, wie ich das gerade gemacht habe, dabei rauskommen, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, für mich wäre es wirklich fahrlässig zu sagen, ich akzeptiere, dass ich einen Blutdruck von jetzt schon 135 habe, der wahrscheinlich gemütlich in den nächsten 10 Jahren dann auf 140, 145 hochgeht. Das ist für mich ein klares Ja, dass ich bei diesem Medikament rauskomme. Und absolut nichts verwerflich daran, ein Medikament in diesem Fall zu nehmen, finde ich. Was nehme ich noch? Statine. Dass ich ein unglaublich niedriges Cholesterin brauche, weil ich schon Verkalkung im Herz habe, gehe ich jetzt nicht so im Detail drauf ein, habe ich schon gemacht hier in einer anderen Tagebuchfolge. Aber logischerweise ist das auch ein klares Ja. 2 andere Sachen kann man diskutieren. Ich nehme Testosteron, kann man diskutieren, wie sehr Longevity-Tool, habe ich ja in der letzten Folge gemacht. Ich nehme auch noch ein SGLT2-Hemmer, um meinen Blutzuckerspiegel zu senken. Kann man diskutieren. Gibt es bei mir jetzt keine so krasse Indikation. Ich habe keinen sehr schlechten Blutzuckerwert. Ich habe einen guten Wert, aber ich will eben Klassenbester sein. Und da helfe ich sozusagen nach, weil ich glaube, das ist in der Abwägung der negativen Folgen, die das haben kann, auch die richtige Entscheidung. Aber die hinteren beiden kann man vielleicht diskutieren. Die beiden vorderen sollte man auf keinen Fall diskutieren, glaube ich. Also jeder von euch trifft bitte seine eigene Entscheidung, logischerweise, zusammen mit seinem Arzt. Aber das ist für mich nicht zu diskutieren und hat ein viel, viel erheblich höheres Risiko, dass es mir scheiße geht im Leben oder ich gar sterbe, wenn ich diese Sachen nicht mache. So viel zum Medizinischen von heute. Nochmal Achtung, ich bin kein Arzt. Ja, ich teile hier nur meine Reise. Besprecht das immer mit eurem Arzt oder hört Markus zu. Nächstes Thema, Sport. Viele von euch werden schon Schulterschmerzen gehabt haben. Spätestens, wenn ihr mit Krafttraining anfangt, ist die Chance sehr hoch, dass ihr an diesem Thema irgendwie vorbeikommt. Jeder von uns muss Krafttraining machen, haben wir ausführlich hier diskutiert. Und das muss in irgendeiner Form in eure Lebensroutine passen, dass regelmäßig eure Muskeln benutzt werden. Use it or lose it. Also, benutzt sie. Wenn wir unsere Muskeln benutzen, zum Beispiel, weil wir die Brustmuskeln beim Bankdrücken benutzen oder Klimmzüge machen für den Rücken und die Arme, dann kann es gut sein, dass wir Schulterschmerzen bekommen. Ich will 3 Dinge mit euch teilen, die ich regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig mache, damit eben genau das nicht passiert. Und ich erkläre es euch laienhaft und simpel, das Schultergelenk mit allen und allen Muskeln dran. Ich habe mich versucht, immer mehr einzulesen. Das ist natürlich sehr kompliziert. Ich habe mit Physios und Experten auch ein bisschen drüber gesprochen. Es ist sehr, sehr kompliziert, aber ich versuche es mal, eine grundsätzliche These und dann diese 3 Dinge davon abzuleiten. Was wir sehr oft haben, die meisten wahrscheinlich von euch, ist eher eine Verkürzung nach vorne. Wir machen im Alltag grundsätzlich sehr viel nach vorne. Alles findet mit unseren Händen vor uns statt. Deswegen ist das so. Wir haben auch oft die Neigung dazu, beim Training sehr viel Brust zu trainieren. Das verkürzt das quasi hier auch weiter. Und dann habe ich typischerweise dieses nach vorne gerichtete. Und ich habe vielleicht auch noch, also bei mir ist es auf jeden Fall so, eher hochgezogene Schultern. Ich nutze noch den Nacken. Und das passiert dann auch, dass viele, wenn sie Krafttraining machen, auch wenn sie Klimmzüge zum Beispiel machen und sich hochziehen, dass sie anfangen, den eher so aus dem Nacken zu ziehen. Und bei den ersten Klimmzug-Sessions hatte ich auch einfach Nackenschmerzen dann danach. Und das hat sich ziemlich, ziemlich fies da reingesetzt über die Zeit. Das musste ich erstmal wieder loswerden. Und das alles geht eigentlich zurück auf ein Schulterthema oder auf eine Sache, die man oft nicht richtig macht. Und das kommt eben von diesem auch verkürzten nach vorne orientierten, was so viele von uns haben. Und deswegen Regel Nummer 1, die ich mir auferlegt habe, und ich mache das jetzt seit über 2 Jahren mit Krafttraining, ich mache das sehr konsequent, ich muss mehr Pull als Push machen. Push ist alles, was ich nach vorne wegdrücke. Liegestütze, Bankdrücken, diese ganzen Sachen, die man kennt, Dips und so weiter. Und das lässt meine Brustmuskeln wachsen und sorgt aber dann auf Dauer quasi für eine Verkürzung nach vorne. Alles, was ich ziehe, Pull, also wenn ich irgendwo rudere, dran ziehe oder an einem Klimmzug mich hochziehe, das öffnet meine Brust und bringt potenziell meine Schultern nach hinten. Und das öffnet quasi meinen Rücken und sorgt grundsätzlich eher für eine bessere Haltung. Und deshalb habe ich für mich abgeleitet, es funktioniert wirklich sehr gut für mich. Ich habe viel, viel weniger Schulter, untere Schultern, Zwicken im Nacken. Ich habe nichts mehr davon, obwohl ich die schwersten Gewichte bewege meines Lebens quasi. Habe ich mir verordnet, es muss mehr Pull als Push sein. Das heißt ganz einfach, die Anzahl Sätze, Wiederholungen, die ihr so macht, mit Klimmzüge, Rudern und so weiter, das muss mehr sein, als die, auf die ihr vielleicht Bock habt, gerade die Männer, die hier zuschauen, ja, ich will halt viel Bank drücken können, ja, macht das am allerwenigsten. Ihr könnt da die Brust dann auch auspumpen, aber macht weniger, sorgt dafür, dass ihr erstmal eine ganz saubere Haltung habt. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, immer vorm Workout, wenn ihr eure Arme benutzt oder zumindest in Phasen, wo ihr merkt, oh, die Schulter fängt vielleicht ein bisschen an, eine Art Warm-up bzw. Priming. Also Priming habe ich mittlerweile auch gelernt, das hilft schon, Muskelgruppen darauf vorzubereiten, dass sie zusätzlich auch unterstützen. Ja? Und wir wollen die Schultermuskeln, auch die kleinen Muskeln am Schultergürtel hier oben, wir wollen die benutzen und wir wollen dafür sorgen, dass sie auch zum Beispiel bei einem Bankdrücken gleichzeitig uns stabilisieren und die Schulter hinten unten halten. Also wollen wir sie irgendwie aufwärmen und primen. Und das dauert nicht mal 5 Minuten mit ein paar kleinen Übungen, wo man vielleicht mit der Kurzhantel die Schulter bewegt oder mit einem Band und die Schulter ein bisschen auflockert. Das macht einfach schon einen großen, großen Unterschied, dass man schon mal drauf die Schulter darauf vorbereitet hat, dass sie gleich in irgendeiner Form stabilisieren muss, weil irgendein größerer Lift mit den Armen auf sie zukommt. Und Regel Nummer 3 ist eine Technik zu verinnerlichen, dass wir auch im Alltag, meine Frau tippt mich auch immer hinten an, ja, da bin ich aufrechter, das habe ich mittlerweile ganz gut drauf, aber auch nicht immer, dass wir uns eine Technik angewöhnen und das verinnerlichen, dass unsere Schulter in die Hosentasche muss. Also unsere Schulter muss nach hinten und unten. Ja? Das heißt, Brust raus, Schulter nach hinten, unten. Und diese Technik, an die muss man denken. Wenn man einen Klimmzug macht, dann soll die Schulter eben auch unten bleiben. Wenn die Schulter hochkommt, ist der Moment, wo ich aus dem Nacken ziehe. Wenn ich beim Bankdrücken die Schulter nach vorne klappen lasse, drücke ich plötzlich das Gewicht mit der Schulter hoch und kriege da möglicherweise Schmerzen. Die perfekte Übung dafür sind Facepulls. Das ist, wenn man mit dem Band vorne das so in sein Gesicht zieht und dann schön aufrecht dabei bleibt, dann stärkt man genau das, die perfekte Übung für Haltung. Gibt es noch ganz viele andere und jetzt man kann sich total verwirren mit noch 3, 4, 5 Übungen, die man macht für die aufrechte Haltung. Ich glaube, so viel braucht man nicht. Zumindest war es für mich nicht nötig. Ich habe immer wieder Phasen drin, wo ich einfach gesagt habe, Facepulls every day oder fast every day. Am Ende von jedem Kraftworkout einfach 3 Sätze Facepulls. Muss überhaupt nicht super schwer sein, was das quasi wieder dafür sorgt, dass ich diese stabilisierenden Muskeln, die meine Schulter hinten unten halten, vor allem hinten in dem Fall, dass ich die wirklich trainiere. Das macht einen großen Unterschied. Und das ist mir wichtig, das hier auch zu dokumentieren, bei dieser ganzen Reise mit viel Gewicht bewegen, weil wir wollen viel Gewicht bewegen für viel Muskelmasse, weil wir wissen, wie gut die ist. Knochendichte, Muskelmasse, all das wollen wir haben fürs Alter und es ist einfach cool, ja? Es macht auch einfach Bock, viel Gewicht zu bewegen. Aber immer erst die Basis und sobald ich merke, oh, 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 jetzt hat er wieder angefangen hier mit Bankdrücken und jetzt die Schulter leicht, wieder richtig prime, Facepulls every day, aufpassen, im Zweifelsfall beim Bankdrücken wieder einen Schritt zurückgehen und lieber vorsichtiger damit vorgehen, weil das wird schneller sehr, sehr schlimm, ja, hatte ich dann auch schon und dann kann man eben gar nichts mehr machen und das ist dann sehr, sehr viel schlimmer, wenn man wirklich einen langen Ausfall hat. So, und jetzt möchte ich darüber sprechen, wie diese wunderschöne, also meine Frau, nach der Schwangerschaft sich zurückgekämpft hat zur körperlichen Leistungsfähigkeit und sozusagen zum Normalgewicht, weil das ist schon extrem krass, was eine Schwangerschaft mit dem Körper macht. Wir sehen das. Baby, du warst zwischendrin. Ein biologisches Alter hattest du von über 40. Du bist in Wirklichkeit 35. Siehst aus wie 30. Ja. Hattest zwischendrin mein biologisches Alter von über 40 und bis jetzt wieder zurück auf 33. Und es ist sehr krass, was auch mit VO2max, Herzfrequenzvariabilität. Du dürftest mal erfahren, wie es sich anfühlt, wenn du 70 bist und Treppen hochläufst. Ne?
Richtig, also ungesund und nicht fit. Also so, war ganz schlimm. Ja, eine ganz schlimme Erfahrung.
Da war deine VO2max. Das ist echt krass. So, wir wollen aber jetzt über das Thema Abnehmen sprechen, weil es, glaube ich, wirklich wichtig ist. Ich ziehe meinen Hut davor, was du gemacht hast in den letzten Monaten. Ich glaube, es ist sehr inspirierend für viele, die zuschauen und zuhören, die auch abnehmen wollen, vielleicht auch davor jetzt irgendwie schwanger waren. Aber vor allem, glaube ich, gibt es ein paar Grundregeln, an die hast du dich sehr eisern gehalten. Lass uns die mal durchgehen. Nummer 1, du hast so viel Kraftsport wie möglich gemacht.
Ja, wobei ich ehrlicherweise auch zugestehen muss, am Anfang, gerade nach der Schwangerschaft in Woche 3, habe ich dann angefangen. Du warst ein ganz großer Support für mich. Also an der Stelle auch nochmal danke. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen länger gewartet. Wahrscheinlich irgendwie ab Woche 6, weil so kennt man das. Also die Rückbildung fängt man ja auch frühestens irgendwie in Woche 6 an. Deswegen hätte ich wahrscheinlich noch 3, 4 Wochen gewartet. Und ganz langsam eingestiegen mit Beckenbodenübungen, Atmungen. Also eher so Deep Core war es eigentlich nicht mehr. Es war eher so Breath am Anfang. Und das quasi dann stetig ein wenig gesteigert. Und dann mit Bodyweight angefangen, aber auch dann eher recht spät. Ne? Das war dann Woche 7, Woche 8, dass man dann mal ein bisschen was gemacht hat für das gute Gefühl auch. Genau, und so habe ich mich dann auch irgendwann kräftiger und fitter gefühlt, um überhaupt mal wieder ins Gym zu gehen. Ne? Das ist ja auch voll die große Herausforderung für einen selbst, zu sagen, okay, ich nehme mich der Challenge an, ich gehe wirklich runter, wo man genau weiß, eigentlich kann ich keine 10 Treppen mehr hochlaufen, weil irgendwie fühlt mir gefühlt alles weh und ich kann nicht atmen und man hat irgendwie nur diese Beschwerden im Kopf.
Und du hast nur Krafttraining gemacht, kein Cardio eigentlich. Du hast jetzt mit Cardio gerade angefangen, aber du hast für das hauptsächliche Abnehmen nur Krafttraining gemacht. Warum?
Richtig. Weil man, also ab einem Kaloriendefizit wahrscheinlich sowieso gehabt, bedingt durch Stillen. Und also man braucht ja quasi Krafttraining, wie wir heutzutage, glaube ich, alle wissen, um abnehmen zu können, weil ich nicht wollte, dass meine Haut erschlafft, wollte nicht schnell abnehmen. Und ich habe ja unglaublich viel zugenommen, ne? Das waren ja knappe 40 Kilo, sodass meine Haut auch die Zeit bekommt, sich gut zurückzuziehen. Genau, und weil Muskulatur logischerweise einfach dann am Ende auch Kalorien burnt, im Gegensatz zu einem geringeren Umsatz, den man hat. Und genau.
Hättest du dich nur mehr einfach mit Cardio in den Defizit, Kaloriendefizit gefahren, hättest du einfach nur schnell crashmäßig abgenommen und wahrscheinlich eine Menge überschüssige Haut auch irgendwie gehabt, was jetzt gar nicht passiert ist. Und deswegen zweites Wichtiges, du musst ja auch wirklich Muskelmasse aufbauen.
Genau, Volumen unter der Haut, ne?
Genau. Deswegen zweite Regel natürlich, das ist Proteine first. Du hast sehr viel Protein. Wie hast du das gemacht?
Recht einfach eigentlich. Ich habe vormittags quasi nicht das klassische Frühstück gehabt mit einem belegten Brötchen oder einem Porridge, wie du es jetzt zum Beispiel hast mit den Kindern. Das habe ich eigentlich eher weggelassen. Habe morgens versucht, immer erstmal einen Sport zu machen und dann einen ordentlichen Proteinshake, dann mit Beeren und Mandelmilch eventuell mal, ne? So gemischt getrunken, und das war eigentlich mein Frühstück. Und mittags gab es auf jeden Fall eine proteinreiche Mahlzeit, und das ist eigentlich bei uns in der Regel ja Prep My Meal. Und genau, also da habe ich dann 30 Gramm auf jeden Fall zu mir genommen, mindestens 35 Gramm, ne? Morgens, und dann mittags nochmal 50 Gramm. Nachmittags gab es immer einen Snack, da habe ich halt auch immer mit Proteinpulver gearbeitet, und abends essen wir eben echt recht großes Volumen an Gemüse und dazu auf jeden Fall noch eine Proteinquelle, sodass ich mindestens auf, sagen wir mal, 1,7 bis 2, also Ungrad Proteine pro Kilogramm Körpergewicht komme.
Hast du viel Hunger gehabt? War es hart? Ist ja verrückt. Also du bist jetzt zurück. Wir sehen das, du wiegst jetzt 67 Kilo. Genau. Unfassbar. Und das war ein Zeitraum von Februar, kam die Kleine auf die Welt. Jetzt sind wir Ende Juli. Mhm. Crazy. Also ich glaube, auch noch schneller wäre fatal. Das ist schon das Schnellste, wie es irgendwie geht. Hast du Hunger gehabt? War das hart?
Nein, ehrlicherweise nicht. Also ich habe Hunger gehabt, aber ich habe immer gegessen, wenn ich Hunger hatte. Vor allem auch, also für mich war nach wie vor, es ist immer noch, hat Stillen für mich die allerhöchste Priorität. Und wenn es dann jetzt noch dauert, die letzten paar Kilos bis zu meinem Wunschgewicht, dann ziehe ich das noch 2 Jahre so durch, weil ich wirklich die Kleine in diesem ganzen Zeitraum priorisieren wollte. Und zum Hungergefühl eine, wie sage ich es immer so schön zu dir, ich möchte gerne Volumen, aber wenig Dichte haben. Sprich, ich möchte gerne sehr viel essen können, was aber eine weniger Dichte hat. Ne? Also ich will nicht eine kleine Portion Nudeln essen. Und dann bin ich nämlich noch gierig auf noch mehr. Stattdessen esse ich halt Lebensmittel mit einem hohen Volumen. Sowas wie Gemüse. Ne? Da kann man halt einfach ein Kilo zum Beispiel essen, was ich ja daily eigentlich auch mache, um das Sättigungsgefühl auch zu bekommen.
Und sie isst Riesenmengen an Beeren, weil sie sich die in den Mixer haut, aber zusammen mit Proteinpulver, was deshalb wichtig ist, weil zu viel Beeren vielleicht den Blutzucker stark ansteigen lassen. Das haben wir tatsächlich auch mit dem CGM gemessen. Mit dem Proteinpulver drin geht das, und das ist eben auch viel Volumen, aber hat nicht so viel Kalorien. Dann muss man auch aufpassen. Nochmal, ich ziehe den Hut. Total krass. Einfach zurück nach wenigen Monaten. In der Leistungsfähigkeit auch. Das merkt man, und ich glaube, inspirierend für viele, die vielleicht gerade auch nicht schwanger sind und die ein oder andere Ausrede noch im Kopf haben. Also es geht, ne? Mit Stillen und mit teilweise schlaflosen Nächten und allem. Nebenbei geht das, macht Sport jeden Tag, esst Proteine, und dann klappt es sozusagen auch mit der körperlichen Leistung.
Man darf nicht die Motivation darüber entscheiden lassen. Ne? Es ist am Ende die Disziplin, die dahinter steckt. Und also ich kann nur für mich reden, aber hätte ich auf meine Motivation gesetzt, dann hätte die mich an Tag 3 wahrscheinlich auf der Strecke gelassen. Das hätte nicht geklappt. Man hat quasi nach Tag 1 ja schon keine Lust mehr. Dir geht es ja wahrscheinlich auch ähnlich. Ne? Das ist jetzt nicht, dass man jeden Tag gerne ins Gym geht, oder alle paar Tage ja wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn man das dann hart priorisiert und tatsächlich auch die Motivation einfach beiseite lässt. Ich muss das machen, Punkt.
Es ist nicht verhandelbar.
Zur Arbeit gehen.
Genau. Ist ja auch zwischen uns so. Also es ist nicht verhandelbar. Es ist klar, du machst jeden Tag Sport. Es ist klar, ich mache jeden Tag Sport. Wir unterstützen uns gegenseitig, dass jemand aufs Baby aufpasst und so weiter. Und das ist fest. Es wäre auch ganz komisch, wenn du zu mir sagst, würdest du dich komisch fühlen, oder?
Absolut.
Wenn du jetzt zu mir sagst, ich lasse heute mal ausfallen.
Man fühlt sich schlecht, weil man auch noch das Gefühl hat, okay, jetzt hängt man ja echt hinterher. Ja. Er hat was gemacht, ich habe mich nicht bewegt. Genau, also wenn man das als Paar noch machen kann, ne, diese Art von Sport, ist es natürlich umso cooler. Ne? Man kann sich gegenseitig irgendwie berichten, ja, wie war dein Training, wie war mein Training, wo stehst du gerade und so. Der Austausch macht halt auch unglaublich Spaß.
Ja, also lasst mich wissen, wenn ich diesen tollen Gast öfter hier hinholen soll. Bis nächste Woche.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Ciao.
Ciao.